Ja, was ich so ganz lustig fand, ist, dass Thorsten, glaube ich, du gesagt hast, dass ihr angefangen habt, auch mit so einem Wunsch Kritik, also eine andere Form von Berichterstattung, hast du gesagt, also gegen oder nicht, also Kritik als Berichterstattung zu verstehen. Und dann so Sachen angeführt hast oder habt ihr beide, wie eben da Anti-Verwertungslogiken zu versuchen, eher so einen Dilettantismus da reinzubringen, nicht Komplexität zu reduzieren und auch also schwierige Formate zu machen. Und dass dann dieses Kritikding aber tatsächlich auch nicht so oft gemacht worden ist, oder also, wie ich das verstanden habe, gibt es nicht diese, oder es gibt eben andere Formate, die das vielleicht versuchen zu übersetzen oder so. Und da sehe ich eben schon auch diese, also sehe ich eigentlich ganz klar diesen Zusammenhang mit der Verwertungslogik, die du auch gerade gesprochen hast, Thorsten, dass Kritik ja eben auch so eine, also wenn Schuhe zu binden schon Aufmerksamkeit erregt, dann erregt Kritik natürlich so noch viel mehr eine Aufmerksamkeit. Und dann kamen eben aber auch so Sachen wie, dass ihr euch so eine Regelmäßigkeit gebt durch diese Radio, diese monatliche Radiosache, die ihr machen wollt oder müsst für euch. Und damit eben dann eben, also es sich auch in so eine Gegenbewegung zu so einer Projekthaftigkeit und auch die ganze Art, wie ihr euch, also dass ihr eine Gruppe seid, dass ihr irgendwie über besprecht, wie ihr das macht, dass ihr nicht unbedingt Autoren, Einzelautoren sein wollt. Das sind alles so Sachen, die auch so gegen so eine Projekt- oder so eine Rückführungslogik von ich, ein Einzel Produzent oder ich bin das, also, ne, dass man sich so einzeln alleine auflädt mit Aufmerksamkeit oder was auch immer. Und auch dieser Archivgedanke ist ja auch sowas, ne, dass es irgendwo in so ein Pool rein fließt alles irgendwie und gar nicht so, der auch gar nicht so fertig ist. Und das wäre eben genau, also vielleicht, das wäre so diese Frage nach eben, das ist für mich so ein bisschen die Frage nach Formaten. Also sowohl was so eine Form, was so Formen von Produktion sind, also wie ihr euch organisiert zu produzieren, aber auch wie ihr das dann präsentiert. Ne? Und da würde mich sonst auch nochmal interessieren, wieso Radio? Und ja, vielleicht nochmal irgendwie auch nochmal klarer, warum diese Formate so sind, wie sie wie die formatiert.
Ja, also was das Radio angeht, gibt es einfach eine historische Vorgeschichte, die man so ganz kurz anschneiden kann. Also Wolfgang Brauneis macht schon seit längerer Zeit die A-Musik-Sendung. Das ist eigentlich so eine Art Autoren-Musikradio bei Dublab, wo er interessante Platten vorstellt. Und auch nicht nur das, sondern ziemlich akribisch historisch aufbereitet bestimmte Themenfelder beackert. Also er macht eine Stunde oder 2 Stunden Radiosendung über eine ganz bestimmte Künstlerbiografie und legt dazu auf. Und aus dieser A-Musik-Sendung ist eigentlich die Verbindung zu Dublab entstanden. Er hat sich gedacht, wir haben jetzt einen Slot noch frei und können das einfach mit dem IFB-Radio füllen. Gleichzeitig war halt der Wunsch, dass wir unsere Erfahrungen, die wir draußen im Ausstellungsbetrieb machen oder eben nicht mehr ganz Ausstellungsbetrieb, sondern auf anderen Feldern verarbeiten können mit dem Mikrofon in der Hand, dass die irgendwie einen Platz, einen Ort kriegen. So, das ist dann quasi die ideelle Seite von dieser Radiosendung. Genau, das wäre jetzt so die knappste Antwort.
Vielleicht kann ich da noch kurz einspringen. Also zum einen hängt das wieder, also die Formatfrage ist hier vielleicht auch wieder mit der Formlosigkeit verbunden an der Stelle. Also dadurch, dass wir alle sehr viel schreiben, haben wir an einem gewissen Punkt einfach gemerkt, dass Schreiben für uns eine Praxis ist, die sehr viel mit handwerklichem Schmirgelpapier und Ecken- und Kantenschleifen zu tun hat. Und dass unsere Ansprüche oder Erwartungshaltungen für Text erstmal ganz andere waren als das gesprochene Wort. Und wir sehr viel ohnehin in unseren Küchentischgesprächen immer wieder besprochen haben, wo wir dann den Eindruck hatten, ja, eigentlich hätte man das jetzt auch aufzeichnen können. Und dann waren am Anfang auch viele so Textformate, wo man dann kollaborativ geschrieben hat. Die Erfahrung werdet ihr vielleicht auch haben. Also man denkt dann immer, ja, lass uns den Text zusammenschreiben. Und dann schreibt man zu zweit, zu dritt, zu viert einen Text und man merkt, eigentlich ist es viel umständlicher, als wenn man es alleine schreiben würde oder zumindest irgendwie anders kompliziert. Und so war das beim Radio vielleicht auch erstmal so naiv gedacht, so ja, wenn man eh spricht, sprechen können wir ja alle und dann labern wir einfach mal los. Und da hat sich aber auch recht schnell gezeigt, dass das natürlich auch vollkommen naiv war. Und zum anderen kann man historisch aber auch nochmal ein bisschen konzeptueller fassen. Ich glaube, wir kommen schon aus so einer kritischen Theorie-Haltung raus. Und da sind natürlich so Leute wie Walter Benjamin oder die ganzen Radiosendungen, die Adorno und die Leute in den 50ern gemacht haben. Also gerade auch Benjamins Radiosendungen für Kinder beispielsweise sind ja sowas von großartig. Oder auch diese Haltung der Autor als Produzent. Also wir denken jetzt nicht mehr, dass die Revolution in den nächsten Jahren so zu machen ist, dass es zu einem guten Ende kommt. Aber wir haben schon eigentlich noch so ein gewisses, ja, Sendungsbewusstsein finde ich ein problematisches Wort. Aber wir wollen doch irgendwie auch ein paar Leute erreichen, die außerhalb von unserer eigenen Filterblase sich auch aufhalten. Und Wolfgang, das war auch noch vor meiner Zeit, dass er damit angefangen hat, hat eine Zeit lang auch Vorträge bewusst in der Provinz gemacht. Und also da war eben der Gedanke, dass man mit Leuten sich über Kunst unterhält, die nicht aus dem Kunstfeld kommen und dementsprechend einen ganz anderen Blick auch auf künstlerische Praxis oder künstlerischen Alltag haben und manchmal gar nicht wissen, dass es jetzt Kunst ist, womit sie zu tun haben. Und gleichzeitig eben auch so ein bisschen dieser Entgrenzungswunsch, weil wir alle eigentlich aus so diversen Hintergründen kommen und das Gefühl hatten, dass eigentlich so eine Genre- oder Sparten-Kunstkritik an der Stelle gar nicht mehr das ist, was uns interessiert, sondern eben Musik, Theater und andere Felder damit reinspielen. Und insofern haben wir da eigentlich auch immer wieder so ein Übermittlungs- oder Vermittlungsgespräch innerhalb unserer eigenen Gruppe schon, weil wir auf der einen Seite so schon Nerds auch sind, wir haben ja einige, die auch so einen gewissen Klatschanteil haben. So. Scherzhaft wird dafür immer Hans-Jürgen verantwortlich gemacht, der eigentlich der perfekte Brigitte-Schreiber wäre. Und wir haben aber auch so einen sehr pädagogischen Impetus, der vor allem durch Wolfgang immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Und da versuchen wir uns irgendwie so zwischendurch zu landieren. Auf der einen Seite sehr niederschwellig zu sein, aber auf der anderen Seite auch so verkorkst und verdreht zu sein, dass sich Leute damit beschäftigen, die sich sonst vielleicht überhaupt nicht damit beschäftigen oder halt einfach auch eine Möglichkeit finden, unsere eigenen Spleens auszuleben. Und interessanterweise, um den Archivgedanken nochmal aufzugreifen, durch diese Regelmäßigkeit ist das Archiv eigentlich auch sehr produktiv für uns geworden. Also wir stellen immer wieder fest, dass wir gewisse Leute einfach viel öfter treffen. Julia Friedrich zum Beispiel, mit ihr haben wir sehr früh eine Ausstellung, ich glaube, es war sogar die erste Sendung, die wir das Radio gemacht haben, über Otto Freundlich gemacht. Das war eine grandiose Ausstellung. Es war, glaube ich, sogar eine der Ausstellungen, die die EIKA als Ausstellung des Jahres ausgezeichnet hatte. Ich glaube, 2017 müsste es gewesen sein. Und gleichzeitig hatten wir aber das Gefühl, es wird gar nicht richtig über die Ausstellung gesprochen, sondern da hat einfach irgendjemand immer wieder den gleichen Pressetext abgeschrieben und variiert. Und auch diese politische Dimension, also da stand Kommunismus im Ausstellungstitel und das war was in den Diskussionen gar nicht vorkam. Und das war eben irgendwie so ein bisschen, wo wir eigentlich so auch, das ist, glaube ich, ein weiterer Punkt in unseren Debatten, der häufig zur Debatte steht, diese Autonomie und Funktionalität von Kunst und soziale Verantwortlichkeit oder Systemrelevanz, diese schreckliche Phrase, die jetzt immer wieder aufploppt. Also wie funktioniert Kunst eigentlich in einem Zusammenhang auch mit anderen gesellschaftlichen Zweigen? Genau, ich stoppe mal hier, ich rede immer ein bisschen lang, sorry.
Ja, ein Faktor war, glaube ich, auch, den man nicht verschweigen sollte, dass wir uns am Anfang häufig getroffen haben, bevor wir wirklich produziert haben. Und es ging eigentlich, wir haben uns irgendwann selber gegenseitig genervt mit Gegenwartsdiagnosen. Also es hatte schnell diesen Charakter von einer so einer Art Selbsthilfegruppe, in der wir über unsere Lebenserfahrung im neoliberalen Köln, Bonn, Düsseldorf, Bochum gesprochen haben. Und wir waren uns eigentlich, also das ist vielleicht auch diese Bewegung zur regelmäßigen Praxis der Radiosendung hin, relativ schnell einig, dass uns das auf die Nerven geht und dass wir eigentlich ziemlich genau, also ziemlich auf einem Level sind, was das angeht, was wir nicht wollen vom Leben. Und das hatten wir relativ schnell geklärt. Und dann war eigentlich die ganz große Frage, was macht man jetzt positiv daraus? Also was ist die positive Bestimmung von der negativen Bestandsaufnahme? Und das war ja gar nicht, also das ist ja eine Frage, die sehr schwer zu klären ist über so einen Masterplan oder sowas. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Haltung dahinter, einfach mit dem Mikrofon irgendwo reinzurennen und jemanden das Mikrofon unter die Nase zu halten oder uns mit zum Beispiel Michael Schamp, Künstler aus Bochum, an den Küchentisch zu setzen und über seine Praxis zu reden, dass man erstmal irgendwo ansetzt. So, genau. Also ich glaube, das besteht aus zwei Schienen. Es gibt diese Mark-Fischer-Schiene und es gibt diese IFB-Radio-Popkultur-Schiene. Und ich glaube, über Mark-Fischer und also abgesehen von der kritischen Theorie, die uns, glaube ich, alle interessiert, sind wir über Mark-Fischer zu unseren Themen gekommen. Das war ja auch gerade zu der Zeit, wo wir die Radiosendung, die Vorträge angefangen haben, so das Thema eigentlich, Capitalist Realism. Schwingt immer mit, was kann man machen, was kann man für Gegenstrukturen schaffen. In dem Wissen, dass diese Gegenstrukturen immer defizitär sind, weil wir nicht 40.000, 50.000 Euro im Jahr zur Verfügung haben, um eine Institution aus dem Boden zu stampfen, die uns gefällt. Also null. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied.
Vielleicht in dem Zusammenhang auch noch, weil Philipp gerade so die zwei Schienen, zwei Stränge schön aufgezeigt hat. Es gab immer eben auch diesen Gedanken der Metakritik, also dass man die schlechte Kritik, die eigentlich nur Affirmation ist, kritisiert. Das haben wir auch an einigen Punkten gemacht. Also, aber da ist eben auch immer so die Gefahr da, dass man sich selber auf die Nerven geht und zu so einem ewigen Krantler wird und sich dann eigentlich gerade mit den Dingen auseinandersetzt, mit denen man sich nicht auseinandersetzen will. Und in Bezug auf Mark Fischer war eben auch ein, glaube ich, also zumindest für mich und ich glaube für Philipp auch, für Wolfgang vielleicht nicht so sehr, aber der übersetzte Acid Communism, dieser sehr späte, posthum leider rausgegebene Text von Mark Fischer, wo es wirklich ja auch darum geht, aus diesem Capitalist Realism auch wirklich so eine utopische Komponente auch wieder raus zu destillieren und sich quasi zu überlegen, wo sind so die Refugien der Hoffnung, also jetzt nicht Prinzip Hoffnung und die Hoffnung, die uns versklavt, weil wir falschen Idealen hinterherlaufen, aber wo gibt es quasi diese Momente, wo man auch, wenn man ganz untrainiert oder sich mit Dingen auseinandersetzen, wo einerseits das Prekäre zum Ausschlag kommt, aber gleichzeitig doch noch irgendwie so eine vielleicht fast schon nostalgische Sehnsucht nach Utopien dann auch noch stattfinden kann. Und da sind wir, glaube ich, ohne dass wir das so theoretisieren könnten, haben wir, glaube ich, schon einen unausgesprochenen Konsens, dass wir das eigentlich in kleinen Formen suchen, in Alltagsphänomenen, in Kunstpraktiken, die vielleicht nicht aufkommen oder Institutionsblicke, die wir nochmal anders anschauen wollen, all diese Dinge.
Ja, ich muss so auch schmunzeln immer bei so Worten wie Selbsthilfegruppe und Küchentisch und so Klatsch und das Ganze, das kennen ich und wir auch eben genau diese, denke ich, genau dieses diese komischen Erkennen, also wo man also sich in so Zeug rein steigert oder macht und merkt dann, okay, aber was, also einmal, worum redet man, worüber redet man, worüber will man eigentlich reden und was macht man jetzt damit? Also, und so, was für mich auch immer so ein Modus oder so ein Antrieb ist, ist eigentlich, dass ich das selber machen will und mit den Leuten, auf die ich Lust habe, das zu machen, aber es wird eben dann irgendwann einfach auch langweilig oder es dreht sich dann einfach so im Loop und deswegen finde ich so diese, was ihr auch schon so ein paar Mal mit angesprochen habt, mit anderer Leute dazukriegen und eine Öffentlichkeit, das auch irgendwie öffentlich machen, so schwierig und Philipp hat defizitär auch gesagt, dass immer sein kann, wobei ich gar nicht, ich denke auch mit 50.000 Euro oder noch mehr Geld kann man keine, kriegt man keine, weiß ich gar nicht, ob man damit eine Institution hinkriegen könnte, die so gut, also einfach gut ist. Ne? Das ist, glaube ich, eben einfach das Ding. Und deswegen finde ich auch diesen Begriff der Ruine so produktiv tatsächlich, weil er eben immer sagt, es ist kaputt, aber es ist weder ein Tabula Rasa und man startet neu, also man hängt immer noch drin und gleichzeitig, das impliziert eben, dass man mit dem, was da ist, trotzdem was machen kann und muss. So, ne, irgendwie. Weil es gibt gar keine andere Lösung und dann eben genau so ein Teil von dieses erste Ding von leben wollen, gut leben wollen, möglichst alle. Das finde ich, sind so ziemlich, finde ich auch für diesen Ruine-Zusammenhang, glaube ich, wichtige Fragen.
Also einen interessanten Punkt fand ich jetzt im Hinblick auf deine oder eure Texte, auch als Überschneidung mit dem IFB, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, was dich da umtreibt oder was euch da umtreibt. Es kommt immer wieder diese Gegenüberstellung Utopisten und Survivalisten hier unter. Also das Thema Utopie war bei uns unglaublich wichtig. Einmal, als es gab's die neue Testkarte, die erschienen ist und was die Utopie eigentlich leisten kann, soll und was es mit dem Verschwinden der Utopie auf sich hat. Da gibt es dann ja auch wieder einen Rückgriff auf Mark Fischers Capitalist Realism. Wir können uns das Ende der Welt besser vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Und diese Survivalisten-Idee, also quasi das Ablehnen des Sachzwangs oder der Zweckrationalität aus der Praxis. Zumindest habe ich das so verstanden. Aber das will ich gerne mal so aus der einem Mund hören oder aus eurem Mund, was das für euch bedeutet?
Ja, ich glaube, dass das immer wieder auftaucht, ist auch so ein Move, das ist einfach aus so einer komischen Verwischungslogik, dass das eben auch oft so ein Improvisieren ist mit Textteilen, die man einfach immer wieder einbaut. Aber die auch einfach gut, also die sind schon auch gut und ich finde sie auch, und ich finde, also der Survivalist oder so, das ist so die, ich glaube, das ist sogar dieses Zitat, das ist der die Kunst des Pragmatischen und das jetzt, was man so hat, damit muss man überleben. Und die Utopie ist so ein in die Ferne was projizieren, was ja aber immer eigentlich nicht klappt. So. Und dann ist so die Hoffnung zu sagen, man kann einen anderen Modus von Survivalism, weil das Survival dreht ja eben auch im Jetzt, im Pragmatischen und tut dann irgendwann, sieht dann einfach gar keine anderen Optionen. Also ich würde jetzt auch, man könnte so, es gibt eine so ein bisschen so eine nicht wirklich super reflektierte These ist zu sagen, dass Survivalism ist so das Capitalist Realism noch ein Schritt weiter. Und das fand ich jetzt mit diesem ganzen Covid-19-Ding so nochmal klarer. Es gibt gar noch weniger andere Optionen, weil das, sonst stirbst du, wenn du das nicht machst. So, ne? Also es ist niemand mehr, dass es dir so überall von allen Institutionen gesagt wird, das ist, es gibt keine Alternative, so muss es funktionieren, du musst genau das machen, sonst landest du in der Gosse, sondern es ist eben noch ein Step weiter, du gehst einfach drauf und wir anderen auch. So, ne? Deswegen, das ist so ein bisschen das Ding. Aber deswegen gibt es auch so dieses, gibt so eine ganz, so eine, es gibt so ein paar Serien in diesem Ruine Haku Komplex, die eben auch so eine, also die auch in so eine Logik von Produzieren und Weiter und Rhythmus und Regelmäßigkeit fallen und auch ganz so super abgegrenzt sind voneinander. Und da gibt es eine, die handelt von Asset Survival, wo es eben versucht, so ein anderes Survival zu entwerfen oder zu durchzuführen. Und das dazu vielleicht.
Mir gefällt eigentlich auch immer ganz gut irgendwie der Begriff der Bricolage tatsächlich auch, also ein Begriff, der vielleicht auch schon ein bisschen abgebraucht ist, aber einfach auch diese im Kontakt bleiben mit dem Material, mit dem Umfeld, in dem man sich bewegt und nicht eine Theorie oder eine Ideologie, ein Programm zu verfolgen, was in seiner Stringenz so hermetisch ist, dass es sich eigentlich gegen alle möglichen Umwelteinflüsse abschottet. Das ist genau das, was wir ja eigentlich nicht wollen. Und deswegen der Hinweis auf die Testcard ist eben auch nochmal ganz wichtig. Das sind eben auch Freunde von uns. Also Wolfgang kennt die Jungs von der Testcard schon ewig. Hans-Jürgen auch. Philipp und ich haben sie im Laufe der Zeit irgendwie auch kennengelernt. Und das beeindruckt uns auch wahnsinnig, wie mit welcher Durchhaltekraft die da so eine Graswurzelarbeit machen. Das ist auch ein gern verwendeter Begriff von uns. Die machen einfach ihr Ding und die versuchen jedes Jahr irgendwie ein Heft rauszubringen. Am Anfang waren es ein paar mehr und manchmal sind es auch ein paar weniger. Aber die machen das einfach, weil die da Bock drauf haben. Und insofern ist es für uns auch einfach eine schöne Erfahrung, so Leute zu treffen und kennenzulernen. Dann sieht man, ja, okay, man ist doch nicht so ganz alleine mit dem, was, mit dem Unbehagen nicht und auch mit den Nöten und Ängsten, die man so vor sich herträgt, nicht. Und das schafft dann irgendwie doch auch ein gutes Gefühl. Also es ist nicht nur Überleben, sondern auch in dieser Spärlichkeit, in diesem Spartanischen, doch irgendwie auch sowas wie Spaß zu entwickeln, ohne dass es nicht nur Überleben, sondern auch in dieser Spärlichkeit, in diesem Spartanischen, doch irgendwie auch sowas wie Spaß zu entwickeln, ohne dass man sich deswegen die Beschränkungen oder die kapitalistischen Reglementierungen so internalisiert, dass man sagt, so ja, es ist halt so und einen Fatalismus daraus macht, sondern dann doch irgendwie im Survivor-Sein doch auch noch Utopist bleibt. Nur ohne zu wissen, was die Utopie denn sein soll, nach der man sucht.
Ja, was jetzt.
In dem Zusammenhang auch noch ganz wichtig. Also immer die Auseinandersetzung mit der eigenen Situiertheit und gleichzeitig aber auch über den Tellerrand hinauszudenken, irgendwie divers zu sein und quasi andere Perspektiven zu antizipieren. Wir haben uns eine Zeit lang extrem schwer damit getan. Wir waren sogar so weit, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt sofort mit dem Laden dicht, wenn wir es nicht hinkriegen, mal ein bisschen mehr Frauen irgendwie in unsere Sendung zu haben. Und wir waren unglaublich frustriert, weil wir haben mit ganz vielen interessanten Frauen oder Leuten auch zu tun, die nicht diese weißen Dudes sind in so den besten Jahren oder schon leider ein bisschen drüber, ein bisschen zu verpennt, um jetzt richtig Karriere zu machen oder was auch immer man vom Leben erwartet. Und das war ein Riesenproblem, weil wir gedacht haben, so, ja, wir tun so, als würden wir irgendwie besonders kritisch oder so sein, aber wir kommen eigentlich aus unserer Haut nicht raus. Und also ganz viele von unseren befreundeten Frauen beispielsweise, also Claudia Kugler, eine Künstlerin, die sehr, sehr wichtig auch ist für unseren Kontext, die noch nie was gemacht hat mit uns. Stimmt nicht, wir haben jetzt in Wien bei der Ausstellung war sie dabei. Aber Claudia hat einfach so eine Arbeitspraxis, dass sie nie auf die Idee kommen würde, mit uns ein Interview zu führen oder selber rausziehen und jemand das Interview abbringen, weil die einfach nicht so eine Labertasche ist wie wir. Und auch meine Freundin Anna, die eigentlich auch in dem Feld unterwegs ist, Pia, die Partnerin von Philipp, die auch oft zusammenarbeiten, da gab es immer wieder das Problem so, dass am Ende dann ja, wir einfach zu viel gelabert haben und die Mädels nicht nach vorne gesprungen sind und uns das Mikro über den Kopf gehauen haben. Und da haben wir gemerkt, dass, also wir kommen auch aus gewissen Reglementierungen nicht raus. Also wir arbeiten hart dran, dass das irgendwie anders wird und wir nehmen das echt extrem ernst. Aber gleichzeitig hat sich auch so eine, ja, wie soll ich sagen, auch dafür eine Sensibilität eingestellt, dass man gewisse Unterschiede in der Geschwindigkeit oder in den Arbeitsweisen auch akzeptiert. Mit den Leuten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen. Also, dass wir jetzt nicht sagen, mit dir wollen wir jetzt machen und die Leute so lange nerven, bis sie uns ein Interview geben, nur damit wir unsere Vorstellung, wie das zu laufen hat und unsere PC-Politik durchgedrückt haben, sondern ja, wenn die Leute jetzt nicht bereit sind, dann dauert es halt. Und mit manchen haben wir auch wirklich länger Kontakt, bis dann irgendwann mal eine Sendung entsteht, bis mal irgendwas entsteht. Und so ist dieses Archiv, was wir da aufbauen, eigentlich auch Netzwerk, finde ich, ein Scheißbegriff, aber so ein Geflecht an Beziehungen mit Leuten, was gar nicht so sichtbar wird, nur in der Produktion, die tatsächlich dann als Radiosendung, Text oder Ausstellung zustande kommt. Und ich würde sogar sagen, dass das vielleicht sogar noch der wichtigere Teil ist. Dass das, was gar nicht, gar kein Format findet.
Ja, da würde ich zustimmen. Da würde ich einfach nur zustimmen.
Vorhin habt ihr von Wolfgang, glaube ich, gesprochen, der explizit Vorträge in der Provinz gehalten hat. Und das ist ja auch so ein ähnliches Anliegen wie so mit den Leuten, mit denen man zusammenhängt oder die man gut findet, dass man die irgendwie, dass man mit denen eine Form zu sprechen findet, die irgendwie alle Leute irgendwie einbezieht oder auch was anderes hören lässt oder einfach auch selber einem was anderes bringt. Und das finde ich diese Frage nach so raus aus diesem Kunstfeld woanders auch, ist auch so ein, wäre für mich auch so ein ähnliches Ding. Und ich habe es irgendwo, tauchte das jetzt das letzte Mal oder in den letzten Wochen immer mal wieder auf, dieser Wunsch oder diese Hoffnung nach irgendwie, dass man was macht mit anderen Leuten zusammen und dabei genauso planlos oder genauso vor etwas steht, was man nicht kennt und nicht checkt wie die anderen. Wenn, falls das so ist, ob die anderen das überhaupt, weiß man ja nicht, aber man hat immer den so, ne, dieses Experten, Nicht-Experten-Ding oder was auch immer. Aber diese Frage finde ich ja so, einerseits gut und so, aber gleichzeitig auch, also wir haben wahrscheinlich alle so diese klassischen Erfahrungen auch mal gehabt, oder man, oder weiß nicht, aber man, es gibt sie, ich hatte sie, dass man mit kunstfremden Leuten ein Ding hat und man denkt nur so genau, was man, die ganzen Stereotypen greifen und das ist eben echt so ein, das brauche ich nicht, das will ich nicht nochmal haben, ich will lieber zu meinen Leuten, die das, mit denen ich das so checke, aber gleichzeitig hast du da auch so den Loop oder so, also finde ich eine schwierige Sache, aber ich glaube schon, dass da auch so ein, da wäre für mich auch irgendwie so eine, ja, keine Ahnung, ich denke, dass das schon eine Sache ist, wo man weiter suchen könnte. Und finde ich auch so ganz lustig, bei Max und Leonie, ihr habt ja auch neulich eine Ausstellung gemacht, ihr in so einem ländlicheren Teil, ne? Oder wenn ich das, ich habe das gar nicht so ganz mitgekriegt, aber ihr habt ja auch so ein Ding da gehabt, glaube ich.
Ja, ich wollte auch mal nachfragen, was ist für ein Format? Ich habe den Namen auch vergessen. Der, jemand, der explizit irgendwie sich da in so mit Gruppen beschäftigt hat oder Vorträge gehalten hat bei kunstfremden Leuten oder so, die aus anderen Milieus kommen. Was war das denn oder wie hieß das?
Diese Provinz. Ja. Diese Provinzgeschichte? Oder was meinst du jetzt?
Ja
ich suche es gerade mal raus. Ist jetzt ein bisschen schwierig für uns, weil das tatsächlich vor unserer Zeit war. Wolfgang könnte jetzt einen Vortrag darüber halten.
Können wir nachgucken.
Ja, der kriegt auch immer leuchtende Augen, wenn er davon redet. Also ich glaube, das ist nach wie vor so ein... Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist, dass man jeden abholt. Ob das das Anliegen ist. Ich glaube eher, oder dass man eine Sprache in jede Richtung findet. Das können wir, glaube ich, für uns schon direkt ausschließen, aber vielleicht in eine andere Richtung. Also... Aber was Wolfgang an der Provinz interessiert hat, ich guck mal das Blatt. Kann ich hier eine Bildschirmfreigabe machen? Ja, natürlich. Nee, kann ich nicht. Der Host hat es deaktiviert.
Kann Sebastian aber ich könnte, freischalten, oder?
Ja.
Ich kann es versuchen, aber ich bin da mal sehen.
Ich würde die Zeit jetzt auch mal über... Also ich kann eigentlich ganz wenig dazu sagen. Und Thorsten, weiß nicht, ob er vielleicht mehr sagen kann. Eigentlich müsste Wolfgang jetzt darüber sprechen, über das Thema. Provinz ist ja generell auch ein schwieriger Begriff. Also weil jetzt in der Kunstwelt von 2018 ist Brandenburg die Provinz oder Bochum, Wuppertal, Köln ist dann auch Provinz. In der Kunstwelt von 2020 ist dieser Provinzbegriff vielleicht schon ganz anders aufgelöst. Ist Münster eine Provinz? Gibt es nur noch diese Kunstzentren oder was ist damit eigentlich gemeint? Wolfgang ist, glaube ich, dann tatsächlich so in die Berge gegangen, um mit der Landwirtschaft zu sprechen. Gemeindezentren.
Vielleicht wird da auch aber nochmal die Generationsfrage ganz interessant. Also konkret war das... Wolfgang hat mit einer befreundeten Künstlerin, die mittlerweile gar nicht mehr als Künstlerin so aktiv ist, sondern die eigentlich an der Schule unterrichtet, mit ihr zusammen, also kommen beide aus dem gleichen Heimatdorf, also wirklich bayerisches Burg. Philipp, magst du übernehmen oder hast du den Bildschirm
gestartet? Nee, okay. Weiß mehr. Ich
habe ja. Okay. Und sie haben dann quasi in ihrem Heimatort einfach Vorträge gehalten und sind dann da auch in so ein paar Ortschaften rumgezingelt. Genau, mit der Jennifer Dunler, die war eben ganz wichtig auch für diesen Kontext. Und das war auf der einen Seite, war das so ein bisschen Traumabewältigung. Also ich weiß nicht, konnte das gut nachvollziehen, weil ich komme eben auch so aus der Pampa und musste dann quasi mein Heimatdorf verlassen, um mal studieren zu können und dadurch hat sich dann doch viel irgendwie verändert und manchmal, also ich konnte das gut wieder empfinden, auch in dem Buch von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, also diese Entfremdung auf der einen Seite, dass man mit der Theorie und den Menschen da, mit denen man aufgewachsen ist, nicht mehr versteht, dann auch dieser Nationalismus oder Ansichten, dass man auf einmal mit Leuten, die man wirklich sehr, sehr gerne mag, auf einmal Gespräche hatte, wo man dachte, wow, also ideologisch sind wir jetzt gerade so weit auseinander. Und ich glaube, solche Erfahrungen haben wir alle gemacht. Also wir, IFB-Leute jetzt, ich will jetzt das nicht verallgemeinern, Und das war was, was uns, glaube ich, auch sehr stark umgetrieben hat. Also diese wirklich harten ideologischen Gräben, die auch so aufgebrochen sind in den letzten 10 Jahren oder wo wir das halt irgendwie so mitbekommen. Und das sitzt uns teilweise wirklich auch noch in den Knochen. Und da quasi zu sagen, okay, man bricht jetzt nicht den Kontakt mit Leuten ab, die einfach doof sind, sondern die sind ja nicht doof, die haben ja irgendwie auch was, was Nettes. Es gibt ja Gründe, warum man die mag, aber die haben halt Ansichten, wo es gerade irgendwie nicht geht. Und das war, glaube ich, ein Impuls, dass die beiden gesagt haben, so ja, gerade da wollen wir uns eigentlich sprechen und mit Bezug auf Kunst eigentlich auch versuchen, quasi doch wirklich diese Vermittlungsarbeit zu leisten. Einfach so drüber sprechen, dass die Oma das tatsächlich auch versteht. Das ist was, glaube ich, Wolfgang besonders wichtig ist bei uns in der Gruppe. Der hat da, glaube ich, den meisten pädagogischen Drahteifer. Ich glaube, mir persönlich ist da doch die Theorie als Praxisform auch besonders wichtig. Also ich glaube, ich kann auch mit Leuten über Theorie sprechen, die von Theorie keine Ahnung haben. Ich muss nur gucken, dass man eine gute Gesprächsebene findet. Dann muss ich aber nicht meine Theorieinteressen verleugnen, sondern muss es vielleicht anders erklären oder gucken, was an Theoriegehalt in der Praxis drin ist, die diese Leute Tag für Tag machen. Und das sind, glaube ich, so Gedanken, die quasi diesen Weg zurück in die Provinz motiviert haben. Gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass, was Philipp gerade ja schon angedeutet hatte, dass das, was wir mal dachten, dass das die Hotspots sind, da müssen wir hin, um was zu machen. Also Hans-Jürgen und Wolfgang sind irgendwann Ende der 90er, Nullerjahre, einfach nach Köln gegangen, aus Bayern rübergesiedelt, weil sie dachten, da ist irgendwie Texte zur Kunst, das fanden sie irgendwie interessant, da war irgendwie Musikszene was los, haben sie ihr Studium gemacht, irgendwie so Praktika und all diese Geschichten, was man eben macht. Und das ist ja heute nicht mehr. Das hat sich ja alles irgendwie dermaßen verschoben, dass eigentlich das Ende der Provinz eigentlich auch das Ende des Zentrums ist. Eigentlich hat sich das aufgelöst. Und pragmatisch war der Gedanke, dass man, wenn man überhaupt was machen will und in dem Moment, wo man Geld dafür haben will oder einen Raum einfach nur, wo ein paar Stühle hingestellt werden, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man zahlt das einfach von vornherein selber, man schreibt 1000 Förderanträge und muss sich dann quasi schon mal in diese Antragslyrik einarbeiten, ist danach so genervt, dass man vielleicht schon vergessen hat, warum man es eigentlich machen wollte. Oder man geht halt dahin, wo sonst keiner hin will und macht da das, was man eigentlich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren in Köln gemacht hätte. Aber in Köln gibt es keinen Raum mehr dafür. Und da ist oft unser Eindruck, dass vielleicht gerade Institutionen, die jetzt nicht auf dem Radar des Feuilletons sind, die eher so in der zweiten oder dritten Kategorie erscheinen, dass die vielleicht sogar die interessanteren Handlungsräume sind, weil sie nicht so sehr in diese kulturpolitischen Zwänge auch eingebunden sind. Also auf der einen Seite Vermittlungsinteresse, aber auf der anderen Seite auch ganz egoistisch die Frage, wo sind eigentlich noch Räume, die man produktiv bespielen kann, ohne sich so weit dafür verbiegen zu müssen, dass die Sache schon so ganz anders hingeht. Ich hoffe, das beantwortet.
Wollen wir mal ein bisschen durchklicken oder habt ihr noch Fragen, so weiterführende? Sonst könnte man ja vielleicht einfach nochmal so Stichworte. Ja.
Nee, also ich habe keine Fragen. Ich hätte einfach nur auch nochmal gedacht, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber irgendwo kam für mich dieses Streitding oder so weiter streiten oder sich mit den Leuten weiter beschäftigen und eben da auch sein, eben auch, und das geht auch in so eine Richtung von sein eigenes Terrain verlieren und irgendwohin sich öffnen und eben über eben eine andere Form von, Dawson hat jetzt Vermittlung oder in Bezug auf Wolfgang Vermittlung genannt. Ich finde irgendwie auch Form oder also ne, einfach eine Frage von, wie spricht man mit den Leuten und wie spricht man selber und wie ist das Setting und wo kann man andocken und so. Und das verbindet sich dann lustigerweise auch wieder mit diesem, sowohl was du über Bricolage gesagt hast, als auch das, was in der Ruine auch so ein Ding ist, eben, dass man improvisieren muss. Das macht es einfach lebendiger, interessanter und neuer und irgendwie wieder öffnet einfach total viel. Häufig, ne? Klar, kommt man dann, man kriegt ja beim Improvisieren, wenn man so Musikzeug macht, dann hat man auch irgendwann seine Licks und seine Standarddinger so, da muss man dann sehen, dass man da wieder rauskommt. Aber das finde ich eben dann doch auch wieder so ein was irgendwie so wichtiges, wichtige Techniken oder was.
Ja, ich denke, das ist ein Aspekt, den man gar nicht hoch genug hängen kann. Also in der Literatur, ich meine bei Kafka, Thomas Mann oder bei Hermann Hesse, es gibt ja auch die Gelehrtenprovinz. Und man sieht das bei den Plakaten. Der Jochen Lauscher ist für die Plakate auch noch ganz wichtig. Der hat quasi das Design der Seite irgendwann mal gemacht und uns einen riesen Gefallen damit getan. Und das ist eigentlich immer wieder dieses B, was sich so dreht und quasi, wo sich dann quasi der Rest des Motivs nochmal so drin bricht. Und insofern ist der Gedanke der Provinz für uns auch wirklich dieses Improvisieren, was du Sebastian meintest. Und das aber auch wieder von zwei Ebenen. Auf der einen Seite die Lust, so Free Jazz mäßig, macht Spaß. Andererseits aber auch das Gefühl, also Philipp und ich, wir unterrichten recht viel auch noch so nebenbei. Hans Jürgen macht das auch und auch sonst in allen möglichen Zusammenhängen. Man ist ja nie das Zentrum der Welt. Das wäre auch langweilig. Aber eigentlich leben wir alle in Anforderungsprofilen oder Situationen, in denen man sich immer, aber haarscharf am Rand dessen bewegt, was man gerade noch weiß, wo man sich gerade noch sicher sein kann, wo man vielleicht schon unsicher ist. Und es gibt eben ja vielleicht zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Einfach Professionalität vorzutäuschen und Hochstaplerei zu betreiben. Oder man geht halt ganz offensiv damit um. Ich bin genauso blöd wie ihr. Und wenn wir das mal geklärt haben, dann können wir anfangen, über die interessanten Dinge zu sprechen. Das wäre eigentlich eher so unser Vorgang. Also nichts vortäuschen zu müssen. Also nicht in dem Sinne von falscher Authentizität. Ich glaube, da haben wir unsere postmoderne Lektion auch irgendwie gut genug ausgelöffelt, sondern einfach zu akzeptieren, dass egal was man macht, es immer mit gewissen Voraussetzungen zu tun hat, dass es einfach unglaublich viel an Material, an Ruinen schon gibt und wir quasi damit beschäftigt sind, zu überlegen, wie können wir das Haus wieder aufbauen, wie können wir es anders bauen, wie können wir vielleicht ein Raumschiff draus bauen und insofern ist eigentlich bei uns auch immer ein historisches Interesse dann doch auch mit verbunden, trotz dieser Aktualität. Also wir denken, glaube ich, sehr stark aus der Gegenwart raus, aber versuchen immer auch quasi zu gucken, was ist in der Vergangenheit so ein bisschen verschüttet gegangen oder könnte für uns zumindest relevant sein, um nochmal angeguckt zu werden. Also wir haben nicht umsonst mit Otto Freundlich angefangen. Wolfgang Brauneis macht gerade bereitet gerade eine Ausstellung. Das ist jetzt nicht ein IFB-Projekt, sondern Wolfgang Brauners Projekt am Deutschen Historischen Institut. Ja, ganz spezifisch, was für ein Format es war, weiß ich jetzt trotzdem nicht. Und fragt nochmal nach.
Ja, die Provinz ist ja auch in Olpen. Also das ist ja ein ganz wichtiges Beispiel eigentlich, das Mehrgusma-Festival. Also provinzieller geht es ja schon gar nicht mehr. Man fährt durch die Eifel und dann ist man in diesem Dorf mit, ich weiß nicht, wie viel tausend Einwohnern. Und es gibt dieses Musikfestival. Das ist ja angewiesen auf die Provinz. In Belgien ist natürlich eine ganz andere Struktur. Also die Leute, die das Festival betreiben, haben irgendwie in Lüttich studiert oder ich glaube auch in Brüssel teilweise oder in Gent, gehen zurück in ihre angestammten Dörfer, haben aber auch immer Anbindung an die großen Städte, kommen zum Konzert mal eben. Letztens habe ich noch jemanden getroffen in Köln von der Mehrgusma-Gruppe. Also die sind sehr beweglich, aber letztendlich passieren tut alles in Olpen, weil es da einfach eine Leerstelle gibt, eine kulturelle. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es keine kulturelle Leerstelle, vielleicht braucht ein Dorf sowas auch gar nicht, aber es funktioniert da irgendwie ganz gut. Und es funktioniert halt auch so, dass sie sagen, wir machen nur das, was uns interessiert. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, weil was in der Provinz vielleicht eher möglich ist als in einer Stadt wie Köln, dass man das Publikum gar nicht erst mitdenken kann, sondern man muss halt erstmal was machen. Und man macht es nicht direkt in einem Gehorsam auf irgendeine Art Crowd. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn man in einer Stadt wie Köln oder Berlin, der Vergleich hinkt ja zwischen den beiden Städten, aber ich würde sagen, da sind schon noch so Reste von so einem etablierten Kunstsystem drin. In diesem, sich ständig im Verhältnis zu irgendeiner imaginierten oder realen Art Crowd bewegt. Entweder negativ oder positiv. Also ich will anders sein, als ich möchte mich abgrenzen von den bestehenden Verhältnissen oder ich möchte mit den Verhältnissen irgendwie mitkommen, um ein kleines Treppchen auf der Karriereleiste zu haben. Diese Fragen stellen sich, glaube ich, in der sogenannten Provinz eher weniger. Man ist da wirklich auf sich. Ich merke das gerade wir sind von Köln nach Wuppertal gezogen, weil Köln einfach für uns unlebbar geworden ist, in vielerlei Hinsicht. Also das fängt bei den Mieten an und hat aber auch viel mit an sich zu tun. Und alleine hier etwas außerhalb von Wuppertal, in einem nicht unterprivilegierten Stadtteil, stellen sich diese Fragen überhaupt nicht mehr, die sich in Köln gestellt haben, als wir noch in einem Atelierhaus gewohnt haben. Die sind weg. Also man bezieht sich auch nicht negativ auf diesen Betrieb, was ich sehr heilsam finde. Ich glaube, das ist auch das, was bei Wolfgang immer diese leuchtenden Augen verursacht, wenn er über die Provinz spricht.